herzlich willkommen. Ich bin Heike Brombach und das ist mein Podcast für friedvollere Beziehungen und Bewusstheitsarbeit mit dem Enneagramm. Ich möchte dich einladen, den Podcast ganz alltagspraktisch zu nutzen. Nimm meine Worte nur als Anregung und achte aufmerksam auf das, was in dir selbst als Erkenntnis entsteht. Viel Freude mit dem folgenden Thema. Heute geht es um die Kopftriade, wo wir die Muster 5, 6 und 7 finden. Die Energie der Kopftriade ist darauf ausgerichtet, Informationen aus der Außenwelt an einen inneren sicheren Ort zu bringen. Und dort setzen sie diese Informationen, die sie außen wahrnehmen, sinnvoll zusammen. Dabei schaffen sie so eine Art innerer Ordnung. Und diese innere Ordnung gibt ihnen Sicherheit. Die Kopftriade, die verstehen wir auch als die Angsttriade. Also hier ist das Motiv, ich will für Sicherheit sorgen, um meine Angst nicht spüren zu müssen. Ich will mich vor möglicher Bedrohung schützen. Und sie überprüfen sich auch, wie sie selbst persönlich in dieses erdachte Denkschema passen. Das heißt, wir nehmen nicht nur auf, was passiert außen, sondern ich bin dann in Bezug dazu. Was ich aus der Welt erdenke, dazu setze ich mich auch selbst in Bezug und meinen Partner unter Umständen auch. Und die Kopfmenschen haben durchaus einen Blick für verschiedene Möglichkeiten. Was könnte ich tun? Welche Optionen habe ich und wie kann das umgesetzt werden? Das Ganze findet aber in Gedankengebilden statt. Und sie handeln in der Regel erst, wenn sie genügend Informationen gesammelt haben. Das führt dazu, dass sie sich über dieses Denkende oft selbst vergessen, beziehungsweise sich auch von ihren Mitmenschen vergessen oder übersehen fühlen können. Irgendwie rauscht das Leben und auch die anderen Menschen, das rauscht so an ihnen vorbei. Und während der Kopfmensch noch damit beschäftigt ist, alles zu sortieren, sind die anderen schon im Handeln. Und jetzt möchte ich dir die Frage stellen, und das ist ganz gleich, ob du dich der Kopftriade zuordnest oder nicht, wie gehst du mit den Informationen aus der äußeren Welt um? Wir haben hier dieses erkenntnisorientierte Denken, dieses Ordnende, das für Sicherheit sorgt. Und wie ist das bei dir? Also das beherrschende Gefühl dieser Triade ist die Furcht. Und das führt häufig zur Lähmung. Und diese Lähmung sorgt dafür, dass es häufig keinen organischen Fluss zwischen dem Denken, zwischen der Idee und der Ausführung gibt. Aufmerksamkeit und Konzentration sind überwiegend auf das Sammeln, das Beobachten, das Wahrnehmen von vielseitigen Anregungen und Ideen gerichtet. Und dann auf das geistige Ordnen und auf das Ausfantasieren aller Möglichkeiten. Und vor allen Dingen auf das Fantasieren zu den möglichen Konsequenzen. Also erst wenn die Muster 5, 6 und 7 meinen, die Dinge richtig verstanden zu haben, stellt sich ein Gefühl ein, alles im Griff zu haben. Und dann können sie erst handeln. Weil es jedoch immer noch mehr gibt, was man lernen könnte oder bedenken sollte, haben wir in der Realität häufig ganz viel Bewegung im Kopf. Vieles wird nicht umgesetzt. Entscheidungen zu treffen ist nicht so leicht, weil ich viele Optionen habe und ich muss ja die sicherste und die beste finden. Und ich muss sie dann auch noch umsetzen können. Auch hier ist dann schon mal so ein Zweifel mit an Bord. Ihr Leitgedanke ist, wie ist es jetzt richtig im Sinne der Sicherheit? Wie und wo passt eine neue Information in mein Konstrukt der Wirklichkeit? Also es geht um die Übereinstimmung der Wirklichkeit mit meiner inneren Idee, mit meiner ganz persönlichen Perspektive. Das hat keine moralische Orientierung. Also die moralische Orientierung finden wir dann eher so im Bauchbereich, zum Beispiel die Eins, die auch richtig und falsch unterscheidet, aber mehr aus so einem Über-Ich, aus so einem moralischen Aspekt. Da, wo wir das Leben gut und schlecht empfinden oder wo wir uns wohlfühlen wollen. In der Kopftriade geht es mehr um das neue Gesamtkonzept und wie bringe ich neue Informationen in meine innere gedachte Welt harmonisch zusammen, also oder das, was Neues entsteht. Also wir haben hier auch die Erfinder, die einfach mit neuen Informationen und dem, was sie schon in sich tragen, so kreativ umgehen können, dass hier auch häufig so eine Think Tank-Stimmung passieren kann. Wenn es den Kopfmenschen nicht gelingt, so mit neuen Informationen gut umzugehen, dann kann das häufig zu einem Gefühl führen, irgendwie verloren oder verwirrt zu sein. Hier ist die Leitfrage: Wo bin ich? Bin ich hier gerade in der äußeren Welt, in der Situation, wo ich bin, oder bin ich in meinem Kopf in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Oder bin ich in meinem Kopf beschäftigt damit, zu sortieren, wie passt das, was ich hier gerade erlebe, in mein inneres Konzept und bin gar nicht richtig dabei, kann mich gar nicht richtig in die Situation reingeben. Vielleicht kennst du sowas auch, wo dich eine Situation mental überfordert und du dann gar nicht richtig, meinetwegen an einem Gespräch, an einem Meeting oder an einer Auseinandersetzung teilnehmen kannst, weil du das noch gar nicht richtig innerlich sortiert hast, dann ist das diese Kopfenergie, von der hier gesprochen wird. Wenn es mehr die Gefühlslage betrifft, sind wir bei den bei der Herztriade. Aber hier in der Kopftriade geht es darum, festzustellen, wo bin ich auch innerlich verortet mit der neuen Information oder der neuen Erfahrung. Wenn ich als Kopfmensch Kontakt zu meinen Gefühlen bekomme, das kann häufig dafür sorgen, dass wir Wahrnehmen und Tun leichter verbinden können. Also grundsätzlich ist es ja so, wenn wir Kopf, Herz und Bauchenergie integriert haben, entsteht so ein Gefühl von Ganzheit. Und so ist es für die Kopfmenschen besonders wichtig, das Fühlen zu integrieren. Also was empfinde ich gerade? Das sorgt dafür, dass so ein gefühlteres Wissen entsteht, das mir mehr Sicherheit gibt. Ich habe dann einfach mehr Bodenhaftung. Also echte Gefühle helfen, den Kopfmenschen das Wahrnehmen und das Tun zu verbinden. Wenn sie die Stimmigkeit ihrer Gefühle körperlich spüren, fließt die Energie. Sie finden Kraft, werden selbstbewusster und mutiger und handeln leichter. Wenn sie so handeln, fühlen sie sich nicht länger unsicher und vergessen. Andererseits geben sie in diesem Augenblick ihre Privatsphäre, ihre Anonymität preis. Das gehört so ein bisschen zu ihrem Schutzmodell. Und das ist manchmal so ein bisschen ambivalent. Fühle ich mich jetzt frei, so aus dem Gefühl heraus zu handeln, und kann ich dabei das Risiko eingehen, etwas von mir zu zeigen, etwas Echtes. Nicht etwas Gedachtes, sondern etwas Erlebtes. Dazu möchte ich zu einer Übung einladen. Die haben wir kürzlich in der Enneagramm-Gruppe gemacht und die ist für alle Menschen interessant. Ich leite sie jetzt mal an für die Kopftriade. Also, wenn du ein Kopfmensch bist oder merkst, du bist gerade viel im Kopf und die Gedanken kreisen und du fühlst dich schon so als Kopffüßler, egal in welchem Muster du zu Hause bist, dann stell dich doch mal mit nackten Füßen auf die Erde oder mit Sockfuß in der Wohnung oder was auch immer. Am besten ist natürlich immer auf Erdboden zu stehen. Aber wir können das genauso gut in der Wohnung machen, aber bitte ohne Schuhe. Stell dich hin und verbinde dich zuerst mal mit deinen Füßen. Und wenn du deine Füße spürst und merkst, ah ja, meine Füße haben Bodenkontakt, dann wanderst du weiter hoch, hältst deine Knie etwas leicht gebeugt und spürst deine Hüfte. Und jetzt ziehst du die Hüfte etwas hoch, etwas nach vorne und legst deine Hände mal auf den Unterbauch. Jetzt lade ich dich ein, so eine Bauchatmung zu machen. Also 2-3 Mal tief in den Bauch einatmen und wieder ausatmen und wirklich deine untere Körperhälfte zu spüren. Und wenn du da einen sicheren Stand hast, dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit weiter in den Herzbereich. Legst dir die linke Hand auf den Herzraum und atmest so in dein Herz hinein und machst dich bereit, deine Gefühle zu spüren. Und wenn du da so mal 2-3 Minuten stehst und es zulässt, dass die Gefühle aufsteigen können, dann haben sich meistens Kopf und Körper verbunden und wir fühlen uns wieder etwas ganzer. Zumindest bist du ein bisschen aus den Gedankenschleifen rausgekommen. Hier für den Kopfbereich möchte ich ein Beispiel aus einem Kurs bringen, wo es ein Paar gab, die in einer Stress-Trost-Linie verbunden waren, nämlich in der 7 und der 1. Wir haben einen Partner, der im Bauchbereich ist, in dem Enneagrammmuster 1. Der sehr auch sehr intellektuell wirkt und über Werte und Struktur seine Perspektive auf die Welt schafft. Und wir haben einen Kopfmenschen, der sich gerne dem Schönen zuwendet und den Schmerz vermeiden möchte in der Enneagramm 7. Und hier gibt es diese Stress-Trost-Linie, das heißt, der Einser-Partner hat eine hohe Anziehung zu dem Siebener-Partner, weil es sein Trostpunkt ist, sein Herzpunkt, und findet die Leichtigkeit und die Gelassenheit des Siebener-Partners sehr anziehend. Der Siebener-Partner hat unter Umständen eine Anziehung zu dem Einser-Partner, weil dieser ihm Struktur gibt und die Sicherheit vermittelt, dass man auch mit schwierigen Situationen gut gelassen umgehen kann. Und so gibt es eine Anziehung, die jedoch im Alltag ihre Herausforderung bietet. Also in dem Moment, wo beide Partner in Stress geraten und unser Einser-Partner mit seiner Entscheidungsfreude und der Struktur und diesem Ich weiß, wie es richtig geht, mit dieser Haltung dem Siebener-Partner begegnet, könnte dieser total in den Stress geraten und seinerseits eine Perspektive aus seinem Stresspunkt einnehmen, aus der er sich durchsetzen möchte, mit seinem Lösungsvorschlag. Also dann geraten die beiden in Konkurrenz, weil jeder aus einer anderen Perspektive einen Lösungsvorschlag hat, den er am Einserpunkt richtig und durchsetzungswürdig findet. Und gleichzeitig, wenn wir uns die schwierige Seite dieser Partnerschaft anschauen, können beide Partner auch auf dem Siebener-Punkt in Konkurrenz geraten, nämlich wenn es eine hohe Verpflichtungsebene in der Partnerschaft gibt, zum Beispiel durch eine familiäre Situation, dann hat der Siebener-Partner den Wunsch, doch einen großen Freiraum einzunehmen und seiner Vielseitigkeit zu folgen, so dass der Einser-Partner eingeschränkt sein könnte, seinerseits die Freiheit aufzusuchen, was ihm natürlich schwerer fällt, weil es nicht sein automatischer Zugang ist. Das heißt, An beiden Punkten können die Partner in eine Art Konkurrenz treten. Umgekehrt können sie sich auch sehr gut befruchten. Also der 7er Partner kann den 1er Partner einladen, die Dinge mit mehr Leichtigkeit und Gelassenheit zu sehen, wenn es ihm gelingt, die Wünsche nach konkreten Problemlösungen des 1er Partners ernst zu nehmen. Dann könnte es sein, dass die Leichtigkeit des 7er Partners entlastend auf die 1 wirkt. Und gleichzeitig kann der 1er Partner für den 7er Partner einen haltenden Rahmen zur Struktur und Stabilität treffen. Also beide Partner können sich in positiver Weise befruchten und beide können es sich auch gegenseitig schwer machen. Und das zu erkennen, wie gelingt es uns mit unserem ganz konkreten Beispiel, im Enneagramm die Bewegungen zu finden, an denen wir es leichter haben. Wenn dann der 7er Partner zum Beispiel sich aus seinem Trostpunkt der 5 die Nüchternheit holt und bereit wird, einen Realitätscheck zu machen und sich mit mehr Nüchternheit seinem Alltag zuzuwenden, kann er aus seiner Position mehr Ruhe reinbringen, was den Kontakt zum 1er Partner erleichtern kann. Und wenn der 1er Partner, wenn es ihm gelingt, wirklich auch so eine 7er Qualität in sich zu entwickeln und die Dinge leichter nimmt, kann das auch die Partnerschaft unterstützen. Und dann haben wir hier auch noch den 4er Punkt von der 1 aus, wo sie sich ein bisschen, auch wenn es der Stresspunkt ist, nicht immer nur die Schwermut abholen muss, sondern auch die Kreativität und die Eigenartigkeit, also die Lebenskunst der 4 einladen kann. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten und je nach Biografie und Lebensumstände begegnen sich die jeweiligen Partner in unterschiedlicher Weise auf diesen Punkten. Das heißt, wir können gar nicht sagen, die Partnerschaften mit Enneagrammmuster 7 und 1 haben immer die gleichen Herausforderungen, sondern in jeder Partnerschaft ist die Gewichtung unterschiedlich und die Begegnungsebene ganz individuell zu betrachten, um zu gucken, wo ist der Schatz der Beziehung verborgen und wo ist die Schwierigkeit, zu der wir den Ausgang finden können.